Die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
Willkommen zur ersten Spezialausgabe von Die IT-Woche. Wir widmen diese Sonderausgabe der Schweizer Softwareindustrie, konkret einem der wichtigsten Player in dieser Industrie, nämlich Netzetera. Das Zürcher Softwarehaus wurde vor ziemlich genau 25 Jahren gegründet und ist schon lange keine Zürcher Firma mehr, sondern ein multinationales Unternehmen mit gegen 800 Mitarbeitenden und Standorten in Asien, dem Mittleren Osten, Deutschland, Österreich und der Schweiz und einer grossen Präsenz in Nordmazedonien. Zum 25-jährigen Jubiläum haben wir zwei Leute in unser Podcast-Studio eingeladen, die nicht nur Netzetera, sondern die ganze Schweizer Softwareindustrie mitgeprägt haben. André Witschkowski, Mitgründer und CEO, sowie CTO Corsin Decorteams. Wir sprechen über die Zukunft von Netzetera, auch nach der Ablösung der Gründergeneration. Wir diskutieren, was das massive Wachstum der Firma mit der speziellen Kultur gemacht hat. Wir sprechen über die Themen, die die Schweizer Softwareindustrie auch in Zukunft beschäftigen werden. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Das Gespräch fand am Montag, 4. Oktober 2021 in Winterthur statt. Ich freue mich zu diesem Podcast. Corsin Decorteams, CTO von Netzetera und Andrei Witschkowski, CEO seit vielen, vielen Jahren dieses großen Zürcher Softwareherstellers, bei mir im neuen Studio begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über 25 Jahre Netzetera, wir sprechen über Software machen, wir sprechen über die Zukunft von Netzetera, aber auch die Zukunft der Industrie. Meine erste Frage möchte ich vor allem auch, aber nicht nur an Corsin richten. Heute werden Jugendliche versuchen, Zürich zu blockieren, um den Wandel der Politik in Sachen Klima zu erreichen. In China, habe ich heute Morgen in der NZZ gelesen, gibt es eine riesige Energiekrise. Die müssen die Stromversorgung abstellen. Ich denke, das Thema Klima und Energie wird uns die nächsten 20 Jahre begleiten. Und trotzdem, die IT-Industrie ist dazu wie stumm. Ich höre nichts. Was machen wir von der Informatik, von der Softwareindustrie, um den Klimawandel zu verhindern?
Ich glaube, die Industrie ist stumm, weil wir einerseits auch ein bisschen zum Problem beitragen. Eben IT, Server, Bitcoins, ist recht energieintensiv. Und auf der anderen Seite hoffen wir tragen auch zur Lösung bei. Jetzt gerade die letzten ein, zwei Jahre mit Corona hat man das gemerkt. Man kann von zu Hause aus sehr viel, auch recht gut arbeiten, halt unter anderem wegen der Technologie, die zur Verfügung stellt. Also ich denke, wir sind da irgendwie halt an weiten Orten unterwegs. Es ist nicht ganz klar, ob wir wirklich zur Lösung beitragen oder Teil des Problems sind.
André, du hast der Präsentation des Jubiläumsbuchs hast du eine interessante Bemerkung gemacht. Man könnte auch Software so herstellen, dass sie weniger Energie verbraucht.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich glaube, es wird in der Zukunft viel wichtiger sein, dass man auch die Energieeffizienz von Hardware und Software ein bisschen in den Fokus nimmt. Heute wissen wir ja eigentlich manchmal, wenn Software energieeffizient ist oder nicht. Fast jeder von uns hat schon mal gemerkt, dass bei seinem Smartphone es einen Energiesparmodus gibt. Also man kann heute Software machen, die weniger Energie braucht, wo man auf gewisse Sachen verzichtet. Aber es wird halt einfach nicht danach gefragt. Also es gibt keinen Minergiestandard für Software. Und ich glaube, das ist ein Problem, das unsere Industrie angehen werden muss und eben auch energieeffiziente Software machen muss.
Es hätte ja auch mit den Preisen zu tun. Wenn der Strom teurer oder seltener wird, dann gehen die Aufträge wohl eher an euch. Macht eine Lösung, eine Zahlungslösung, aber bitte mit weniger Stromverbrauch.
Das ist sicher so, aber ich kann mich nicht erinnern, dass für Auftraggebende der Stromverbrauch heute eine relevante Größenordnung ist.
Aber war noch nie.
Das war noch nie. Das wird sich vielleicht verändern. Oder das war vielleicht ganz in der ersten Digitalisierungswelle 1950, 1960, als man röhrenbasierte Computer hatte, war der Stromverbrauch noch ein riesiges Thema. Und jetzt ist es halt so ein Nebenthema, wenn man ein Datacenter betreibt. Aber ich habe letztens die Zahl gelesen, dass zum Beispiel die Cloud-Infrastruktur weltweit schon etwa 1% des weltweiten Energie-Stromverbrauchs darstellt. Und das wird mit Sicherheit zunehmen. Und darum ist es ein wesentliches Element, das wir beitragen können, um eben auch die Energieeffizienz zu erhöhen.
So viel zur Zukunft Software und Energie. Reden wir doch noch über die Zukunft von Netcetera. Netcetera hat ja, ist eine große deutsche Firma, ist mit 30% eingestiegen. Gleichzeitig gibt es ja die Entwicklung, dass ehemalige oder immer noch, ja nicht Konkurrenten, aber Marktbegleiter in der Schweiz wie Trivadis wurde verkauft. Novum wurde vor längerer Zeit verkauft und steht angeblich wieder auf dem Markt, man weiß es nicht. Was ist die Zukunft von Netcetera? André, wenn ich über die Besitzverhältnisse denke.
Also wir haben im letzten Jahr einen neuen Investor bekommen mit der deutschen Giesecke und Devrient Gruppe und das war natürlich ein bewusster Entscheid von uns, dass wir uns sozusagen für die Zukunft rüsten. Wir sind vom Aktionärat her sehr breit aufgestellt, haben mehr als 100 Aktionäre im Unternehmen und werden auch in der Zukunft auch Beteiligungsprogramme haben. Und von dem her ist es für uns wichtig gewesen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Aktionäre auch in der Zukunft irgendwann mal sozusagen aus ihrem Aktienbesitz auch aussteigen können. Und das ist mit diesem neuen Partner wird das auch möglich sein.
Und kannst du dir vorstellen, mal einen Bettel hinzuwerfen? Du machst das ja schon sehr lange und bist eigentlich immer ja, der sichtbare Kopf.
Also gut, hinwerfen hoffe ich nicht, aber übergeben jemandem ja. Also ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ich bin 56 oder und vielleicht wäre ich nicht unbedingt bis 65 in dieser Rolle drin sein. Ich meine, dass ich öffentlich sichtbar bin, das ist auch ein Teil von meinem Job. Also das steht in meinem Jobprofil oder öffentlich sichtbar sein. Ja, ich glaube, wir haben sehr viele jüngere Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, die genauso diesen Bettel in der Hand haben kann. Also auch Kollege Kursin hier ist sicher von der nächsten jüngeren Generation und da bin ich eigentlich ziemlich sorgenfrei, dass das gut gehen wird.
Wie siehst du das, Kursin? Der André ist eigentlich der letzte der Gründergeneration, der noch operativ, glaube ich, oder stimmt das? Der noch operativ dabei ist. Wie siehst du das, Kursin?
Also operativ, der im Management dabei ist, sonst ja. Dabei sind schon.
Ja, ja klar. Also ich denke, wir sind bereit dafür. Netcetera war eigentlich immer als sehr breit aufgestellte Firma, habe ich sie wahrgenommen, als ich damals angefangen habe und jetzt noch mehr. Also André ist halt vielleicht der Sichtbarste, wie gesagt, das ist Teil deines Jobs. Aber das sind sehr viele Leute eben im Management, die Verantwortung übernehmen können und deshalb, wenn dann die Gründergeneration wirklich das Unternehmen verlässt, das wird sicher ein großer Schritt sein und ein Schnitt auch für die Firma. Aber ich glaube nicht, dass wir da in ein Loch fallen, sondern es wird weitergehen wie bisher, weil wir eben eigentlich diese Dinge jetzt schon Schritt für Schritt übernehmen, die nächste Generation. Und danke, dass ich zur jüngeren Generation gehöre. Da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen.
Es gibt noch die noch jüngere Generation.
Selbstverständlich, ja.
Die Netcetera hat ja eine spezielle Kultur, finde ich immer, wenn ich dorthin komme. Wir haben ja in der Zeit, als wir noch der Verlag noch nicht Winsider war, sondern noch Huron, haben wir sehr eng zusammengearbeitet, viele Jahre. Die Netcetera hat eine spezielle Kultur. Wie lässt sich das mit dieser Transformation, dem internationalen Wachstum, ihr seid ja sehr gross in Nordmazedonien, wie lässt sich die Kultur am Leben erhalten, Corsin, du bist ja als CTO sehr wahrscheinlich mit vielen Entwicklergruppen zusammen und so.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Kultur wird von den Leuten getragen. Und deshalb Kolleginnen und Kollegen zu haben, die lange im Unternehmen sind, die eben die alte Kultur kennen und diese mittragen, überall hin an die neuen Locations, zu den neuen Kolleginnen und Kollegen, das ist das Wichtigste. Der andere Aspekt ist eben, wir wachsen so, wir sind nicht mehr, als ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, vielleicht so 40 Leute an einem Standort. Jetzt sind wir einiges mehr, was Standort angeht und was die Kollegen angeht. Also da kann man nicht die gleiche Kultur retten. Also müssen wir uns auch überlegen, was ist wirklich wichtig an unserer Kultur, und das müssen wir versuchen, überall hinzubringen und als eben als Unternehmenswert auch an alle Kolleginnen und Kollegen heranzutragen und halt vielleicht gewisse Dinge auch aufzugeben, weil die nicht funktionieren.
Ja, und was ist wirklich wichtig an der Etc.-Kultur? Was ist das Zentrale? Kann man das, gibt es das?
Also es gibt sehr wahrscheinlich Sachen, die man sich wünscht. Also gerade wenn ich jetzt auf das vorhergehende Thema mich anhänge, ob man bezüglich Kultur konservativ oder progressiv ist, also will man alles erhalten oder will man sich verändern und in die Zukunft gehen, ich glaube, das ist ein ewiger Disput, den wir haben, weil eben man will gewisse Sachen erhalten, aber man will auch nicht erstarren in dem, wie sie immer früher waren. Das haben wir immer schon so gemacht. Aber ich bin jetzt noch nicht sicher, ob das eine der zentralen Stärken ist. Aber sicher ein Element, das uns ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir recht breit sind im Denken. Also dass wir nicht so quasi monokulturell unterwegs sind, sagen, es gibt nur ein richtig und ein falsch und auch verschiedene Sichtweisen zulassen. Ich glaube, der unbedingte Wille, dass man quasi das, was man tut, gut macht und nicht so halbwertiges stehen lässt, ich glaube, das ist auch ein Element, das man kann sagen, ist das ein Teil der Kultur oder ist das ein Teil des Wertversprechens dem Kunden gegenüber, aber das ist so etwas, das sehr zentral durch die Firma geht.
Für mich würde noch dazugehören, die etc. ist aus meinen Augen nicht gierig, nicht geldgierig. Das würde, also ich habe das auch bei dieser Präsentation des Jubiläumsbuchs mehrmals so gehört, ja, so wirklich viel Gewinn haben wir nie gemacht, den haben wir immer gerade investiert. Lässt sich das für die Zukunft noch halten?
Also ich finde, gierig ist ein...
Eben nicht gierig.
Ja, aber deine Frage ist ja, switchen wir auf Gier? Aber wir werden Gears switchen, aber nicht auf Gier. Also ich glaube, einen gewissen Anspruch auf wirtschaftliche Prosperität ist, glaube ich, notwendig, weil wenn man das nicht hat oder das Gegenteil, wäre dann halt eben, dass man sich dauernd dann ausblutet und schlussendlich nicht mehr weiterleben kann. Und ich glaube, es ist auch total okay, wenn man Geld bekommt für einen Wert, den man schafft. Also wir geben unseren Kunden, erzeugen Werte und dafür werden wir auch gut bezahlt. Aber ich glaube, es muss alles auch in einem vernünftigen Verhältnis sein. Also, das heisst, den Profit zu maximieren auf Kosten von anderen Sachen fände ich ein Problem. Aber den Profit zu maximieren, gleichzeitig Qualität zu maximieren und die Kundenzufriedenheit zu maximieren und die Mitarbeiterzufriedenheit zu maximieren und die gesellschaftliche Verantwortung zu maximieren, ist für mich total okay.
Wir haben, ich glaube, es war etwa 2005, hat mich André mal gefragt, du Christoph, stimmt das eigentlich, geben die wirklich die Informatik an den Gymnasien auf? Ich wusste es nicht, schlecht informiert. Und das damals begann eigentlich diese Sache mit dem Nachwuchs. Also die Diskussion, wie bringen wir junge Leute dazu, sich für Informatik zu informieren, zu interessieren. Heute ist es ja in der Schweiz, ist die Diskussion ausgeweitet, wie schaffen wir es, auch Frauen dazu, sich für Informatik oder für technische Berufe zu interessieren. Migrantische Leute vielleicht, die eher von bildungsfernen Umgebungen kommen. Wie schaffen wir das? Sind wir jetzt eigentlich weiter in der Industrie in der Schweiz? Oder gibt es diesen krassen Mangel an Fachleuten, der krasse werdende Mangel an Fachleuten, ist das, haben wir uns verbessert oder ist es noch gleich schlimm wie 2005? Corsi, findest du Leute?
Also ich denke, wir haben uns verbessert, aber es ist immer noch ein sehr großer, ein sehr, sehr weiter Weg. Es gibt, glaube ich, auch eine recht große Generation von Informatikerinnen und Informatikern, die jetzt dann kurz vor der Pensionierung stehen. Also da verlieren wir eben auch Leute wieder. Ja. Also es ist immer noch schwierig, Leute zu finden. Aber die Ausbildung ist auch sehr viel breiter geworden. Also ich glaube, da sind wir auf gutem Weg. Das wird sicher noch lange dauern, bis wir da wirklich eben die Leute in den Beruf reinbekommen, die sich dafür interessieren und für die das auch wirklich ein cooler Beruf wäre.
Ich habe den Eindruck, das Image hat sich verbessert. Also es ist, Jugendliche reden anders über App-Programmieren als vor 15 Jahren. Haben wir das wenigstens so erreicht, dass es wie cool geworden ist? Ja, ich mache IT, ich mache Informatik. Cooler. Bist du skeptisch, Andres?
Ja, also ich würde sagen, es ist sicher in gewissen Kreisen cooler. Ich glaube auch, weil man sieht, dass es quasi einen, wenn man erfolgreich werden kann damit, also man kann nicht nur einen guten Job angeln, sondern man kann Unternehmerin, Unternehmer werden, man kann selbstständig werden. Ich habe leider das Gefühl, gerade bei Frauen oder Mädchen, die vor dem Berufseinstieg stehen, ist es aber immer noch nicht ganz so cool. Also es ist immer noch so, was, du willst Informatik machen, das ist doch irgendwie blöd und so. Also ich meine, ich höre und sehe das auch im Umfeld von meinen Kindern. Also es ist nicht so, noch nicht so auf dem gleichen Level wie andere Themen. Ich glaube, da müssen wir schon noch dran arbeiten.
Und in Nordmazedonien, da ist die Nachwuchsfrage nicht so schlimm, also nicht so groß, oder? Darum seid ihr dort. Oder täusche ich mich?
Ich meine, ich habe vielleicht kurz aus meiner Optik sagen, ein Informatikberuf ist dort schon ein Schlüssel für beruflichen Erfolg. Mhm. Also jemand, der bei uns als Softwareentwicklerin, Softwareentwickler beginnt, kann nach wenigen Jahren mehr Geld verdienen als ein Chefarzt im Spital. Und das heißt, es ist halt in einem Land, wo die Wirtschaft vielleicht nicht so rund läuft wie an anderen Orten, ist das eine große Aufstiegschance. Und darum haben die Informatik-Ausbildung in Hochschulen auch viel mehr Zulauf als zum Beispiel in Westeuropa.
Ja, ich denke, das ist für uns eine große Chance, weil wir einen größeren Pool von Leuten dort finden können, aber es verwässert natürlich auch ein bisschen die Qualität, um das Böse zu sagen. Ich meine,
warum?
Ja, lange war es halt sehr exklusiv, glaube ich, und die Leute, die es dann geschafft haben, die waren wirklich sehr, sehr gut. Und heute gibt es die immer noch, aber es gibt halt vielleicht auch solche, die nicht ganz so gut sind. Plus das andere, was sich geändert hat, ist die Konkurrenz. Also wir sind nicht die Einzigen, die gemerkt haben, dass es dort gute Leute gibt.
Ja. Also es gibt jetzt mehr IT-Firmen in Nordmazedonien als vor 10 Jahren.
Genau.
Ja, und dann hat man noch die Corona-Situation, die hat natürlich solche Unternehmen, die Leute international anstellen und dann quasi nicht nur als Freelancer, sondern fix anderen Firmen zur Verfügung stellen, aber nicht eigentlich ein klassisches Outsourcing betreiben. Das hat ziemlich Aufschwung bekommen und das heißt, gute Leute, die sozusagen bei uns 5 Jahre gelernt haben, wie man das auch im Beruf macht, oder die werden natürlich dann auch abgeworben von solchen Unternehmen. Aber ich glaube, das ist am Schluss ist das ein bisschen ein globales Thema. Also global gibt es einfach zu wenig gute Softwareentwicklerinnen und Entwickler. Und das heißt, da kann man so geografisch, regional noch ein bisschen Unterschiede ausnutzen, aber das ist nicht längerfristig, müssen wir global dafür schauen, mehr Leute zu haben.
Jetzt möchte ich noch auf ein letztes Thema kommen, Und ich bin sehr froh, dass Corsin da ist, um dieses Thema zu besprechen, der Next Big Thing. Du bist CTO einer Hightech-Firma wie etc. Ich nehme an, du hast einen riesigen Horizont. Was ist das nächste große Ding in der Informatik? Was denkst du, wenn du an 2030 denkst, was du dann machen wirst oder ihr anbietet werden?
Ja, wenn es so einfach wäre, dann würde ich, glaube ich, nicht sagen. Nein, es ist sehr schwierig und ich glaube nicht, dass es die eine große Sache gibt. Vielleicht arbeitet irgendjemand im Keller oder auch in einem großen Unternehmen daran. Ich glaube, es sind vor allem die vielen kleinen Dinge. Ich denke eben, die Informatik hat sich schon sehr breit gemacht in unserem Leben und beeinflusst uns sehr stark. Das wird uns sicher in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr begleiten und dort halt eben auch Themen, die dazukommen. Klimaschutz hast du erwähnt, da müssen wir uns damit beschäftigen. Datensparsamkeit, Privatsphäre, das ist ein großes Thema. Das zieht sich auch durch, das hat schon angefangen, aber da haben wir das Ende ganz sicher noch nicht gesehen. Also ich denke, es sind eher solche Dinge, ich weiß nicht, ob Technologie so wichtig ist oder eben, was die Technologie für einen Einfluss hat auf unser Leben. Ich denke, das ist fast der wichtigere Teil, als wie sich die Technologie weiterentwickelt, obwohl die da natürlich dran sind und auch den Radar haben, was so alles Neues auf uns zukommt. Ja.
Du hast, André, an einem Apero, wo ich dich interviewt habe, hast du noch ein weiteres Thema erwähnt, wo du denkst, das könnte große Veränderungen bringen. Du hast über Quantencomputer als mögliche bahnbrechende Sache gesprochen.
Ja gut, also ich glaube, ich bin da völlig mit Corsin, dass es ganz viele kleinere und mittlere und größere Themen gibt in unseren Welt der elektronischen Datenverarbeitung. Ich sage jetzt ganz bewusst elektronische Datenverarbeitung genau. und nicht Digitalisierung, weil das Beispiel von Quantum Computing zeigt eben, dass die Zukunft der elektronischen Datenverarbeitung vielleicht auch nicht mehr digital ist, sondern eben analog mit Quantum Computern. Und das wird natürlich in gewissen Bereichen wirklich deutliche Veränderungen bringen, was zum Beispiel heute möglich ist und mit wie viel Energie man wie viel Nutzen erzeugen kann. Aber das ist eines von vielen Feldern. Aber darum habe ich ja auch damals gesagt, die Zukunft ist eher analog als digital.
Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Ich bedanke mich fürs Zuhören.